Ach, du kannst die dann ja so richtig reinspielen. Nicht so erst im Nachhinein. Geil.
Beim zweiten Mal ist es Tradition. Das sagt man im Rheinland auf jeden Fall. Und Mischa Lorenz und ich haben diese Tradition gepflegt. Denn Mischa war bei uns zu Gast in Episode 105. Und er war schon mal vorher zu Gast bei uns. Und deshalb Tradition. In Episode 51 war es tatsächlich ein totaler Deep Talk. Wir haben gesprochen und gesprochen und uns kreative Bälle hin und her geschmissen und es war ein wundervolles Gespräch. Es wäre konstruiert gewesen, das jetzt nochmal so uns hinzulegen, aber was soll ich euch sagen, es ist nochmal ein sehr, sehr tiefes Gespräch, ein Deep Talk geworden. Ein Deep Talk über das Licht am Ende des Tunnels, über Licht im Allgemeinen, über Lissabon, über Berlin und darüber, dass es irgendwie immer weitergehen muss. Und da stellen wir uns die Frage, ist das so? Oder muss man sich einfach auch mal zurücknehmen? Mischa und ich entwickeln uns irgendwie zu, das Zitat klaue ich ihm jetzt an der Stelle, Matze und Benjamin von Stuckrad-Barre in Hotel Matze, die sich ja auch einmal im Jahr für eine 8-Stunden-Folge treffen. Bei uns sind es nur knackige 90 Minuten. Ich lege euch die Folge trotzdem sehr ans Herz und hoffe, ihr nehmt einiges mit für euch daraus. Und jetzt erstmal Musik und dann geht's los.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht.
Hallöchen.
Episode 105 und ich wurde gerade schon gefragt, oh, und dann kannst du da einen Knopf drücken und dann kommt das Intro. Ja. Das geht.
Sowas geht.
Sowas geht. Und wenn ihr jetzt diese Stimme hört, dann werdet ihr sagen, oh, da ist ja noch jemand am Start. Das ist ja, mir fällt gerade ein, ich habe noch nie eine Solo-Folge gemacht bei What's the Story.
Es wird Zeit. Vielleicht kannst du dich selber interviewen, so mit zwei Spuren. Und dann musst du dich, das ist nur vorher skripten.
Ich glaube, das wird ziemlich awkward.
So, hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, auch, danke. Also alles ein bisschen zu spät.
Nee, fühle ich nicht.
Okay.
Fühle ich nicht. Ich bin ja, hab ja großen Respekt davor, so vor Kollegen wie Vitali Brickmann, der einfach irgendwie so auf Record drückt und dann 45 Minuten irgendwas erzählt, was auch Sinn und Verstand hat. Das weiß ich gar nicht. Ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten spreche.
Kann ich verstehen, aber ich glaube, du könntest das.
Vielen lieben Dank.
Du hast so eine schöne Stimme, man hört dir gerne zu.
Ach Mann. Der gute Mann, der mir hier virtuell gegenüber sitzt, ist nicht von mir bezahlt. Er sagt das alles freiwillig. So glaube ich. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wer ist das eigentlich? Den habe ich doch schon mal gehört. Dann möchte ich euch kurz sagen, Episode 51. Schon fast 2 Jahre her.
Crazy. Wir haben fast nochmal, also wir haben die Hälfte damals gehabt und jetzt quasi das Doppelte. So gefühlt.
So, ja.
Geil.
Also es wäre 102 gewesen, logischerweise, ja. Dann wäre es parallel gewesen.
Aber sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei 160, 150 oder bei 210?
Das ist die mathematische Reihenfolge, sag das immer sehr gerne hier, bei Mathe bin ich raus, aber die mathematische Reihenfolge können wir jetzt noch selbst definieren. Wir können selber sagen, ob 154 oder 208.
Das
musst du auch wissen.
Ich sag, in 50 Folgen hören wir uns wieder.
Ja, so. Vielen lieben Dank. Das ehrt mich sehr. So, und ihr fragt euch jetzt, wer ist das? Ich habe nicht nachgeguckt bei Episode 51. So lange höre ich euch auch noch nicht. Dann sage ich es euch, wer da jetzt ist. Oder sag du doch, wer da ist.
Ich bin Mischa Lorenz und meines Zeichens freier Fotograf und mittlerweile irgendwie auch noch ganz viel andere Sachen. Aber in erster Instanz hier als Fotograf.
Genau. Als Geschichtenerzähler.
Wobei ich vermute, dass wir wahrscheinlich relativ wenig wieder, wie letztes Mal, über Fotografie reden. Aber mal gucken.
Ich habe tatsächlich vorhin, ich habe gestern Spätdienst gehabt bei der Sportschau und war erst irgendwie um 2 Uhr im Bett. Und dann ist es hier zu Hause so, dass die Kinder natürlich um 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr, weil sie in die Schule müssen. Und der Papa kann dann in der Regel nicht weiter schlafen. Und dann habe ich angefangen, als die Kinder dann so langsam sich angezogen haben und rausgegangen sind, habe ich angefangen, unsere alte Folge nochmal anzuhören, weil es ist immer noch eine der aller schönsten Folgen, weil sie so total deep war und überhaupt gar nicht, wir hatten irgendwie kein Skript. So.
Das stimmt, ja.
Und dann habe ich aber aufgehört, weil ich gedacht habe, ich will jetzt nicht nochmal so eine Folge reproduzieren, Ich will mir auch nicht den Druck machen oder uns den Druck machen, dass wir nochmal so einen Deep Talk haben, irgendwie geskripteten Deep Talk, sondern lass uns einfach sprechen. Egal, es ist mir auf jeden Fall total schön, dass du da bist.
Ich freue mich total, dass ich da bin. Wir wollten den Podcast eigentlich letzte Woche in person aufnehmen, weil ich einen Job in Bochum hatte. Der Job war dann aber tatsächlich einen Tag früher fertig und deswegen bin ich dann schon abgehauen, weil ich wäre dann quasi nur in Anführungszeichen für den Podcast noch eine Nacht geblieben, aber ich war morgens halt schon durch und dann hat auch bei mir die Familie gerufen. Deswegen, ich hoffe, du bist mir nicht böse und ich hoffe, wir kriegen das so auch hin.
Du, da haben wir ja schon auch sehr ernst drüber gesprochen. Das müssen wir hier nicht nochmal wiederholen. Du weißt, was ich davon halte.
Deswegen auch diese ganzen Lob-Dudeleien am Anfang. Das war
der Deal. Verstehe. Du willst das gut machen. Aber sag doch mal, ich meine, warum arbeitest du so schnell, dass Dinge vorzeitig fertig werden? Und was war das für ein Job?
Das war mal was ganz anderes. Das war ganz interessant. Das war für eine Firma, die stellen so Aufbackbrötchen her.
Okay.
Es war so wirklich mal so ein Industriefilm. Und irgendwie war das vom Kunden im Vorfeld, also wir hatten natürlich einen Call, wo ich gesagt habe, ey, lasst uns mal grob überlegen, was wir da filmen und was wir nicht filmen. Und irgendwie hat der Kunde sich komplett gar nicht vorbereitet. Das heißt, ich war für 3 Tage gebucht und bin da alleine durch diese ganzen Fabrikhallen gelaufen mit Haarband und Schutzanzug und alle 5 Sekunden desinfizieren und habe da irgendwas gefilmt und ich war dann halt schnell fertig, weil ich einfach so dann das gefilmt habe, was ich dachte, was wichtig ist, weil und mir keiner zur Seite stand. Und jetzt kommt im Schnitt natürlich die große Überraschung, oha, was machen wir denn jetzt daraus? Und ich sag so, ja, das hätten wir auch mal upfront lernen können, aber naja.
Na, okay.
Ich habe jetzt auf jeden Fall, seriously, ich habe das den ganzen Kofferraum voll mit so Eiweißbrot. Also so bestimmt 200 Packungen Eiweißbrot. Für ever.
Okay. Ja. Hoffentlich wird es nicht schlecht.
Ne, ich hab jetzt quasi 198 Packungen eingefroren. Ich hab so einen großen amerikanischen Kühlschrank mit so einem Double Freezer. Das heißt, ich bin quasi, das Sixpack ist schon gemacht.
Das ist ja ein großes Thema auch bei dir, ne? Da kommen wir dann nachher nochmal drüber zu sprechen.
Ja.
Aber vielleicht können wir nochmal kurz hier so Real Talk machen. Du bist auf jeden Fall dem Ruhrgebiet zugeneigt. Wir hatten beim letzten Mal eine kleine Sprachnachricht von Erdi. Erdi war übrigens neulich zu Gast bei uns. Hast du die Episode gehört?
Habe ich gar nicht mitbekommen. Shame on me.
Ja, hör sie dir an. Es ist über seine verrückte Blitzfotografie mit vielen Farben, Spektren. Eine sehr, sehr schöne Folge. Und Erdi ist ja auch ein sehr, sehr angenehmer, lieber, netter Kerl.
Das stimmt. Ich habe das bei Instagram nur so ein bisschen mitbekommen, was er da macht, diese angeblitzten Sachen. Das sieht sehr, sehr cool aus, aber ich habe es tatsächlich noch nicht verstanden. Deswegen, welche Folge ist das?
101, 102, 103, ich weiß es nicht genau auswendig, aber okay, irgendwas nach 100.
Ist er unter Erdi oder unter Dominik Scharf?
Unter Dominik Scharf.
Okay.
Ja.
Jetzt ist es raus.
Der wollte er eigentlich, aber ist egal. Wer ein bisschen googelt und ein bisschen nachlesen will, der findet das auch raus, wer dahinter steckt. Auf jeden Fall bist du Bochumer Junge, das haben wir beim letzten Mal schon festgehalten.
Das stimmt.
Und ich habe jetzt, also bevor wir noch jetzt in meinen, was ich ein bisschen vorbereitet habe, reingehen, nur eine Sache noch. Herzlichen Glückwunsch. She said yes. Habe ich neulich gesehen.
Vielen Dank. Ich habe letztes Jahr, kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, wir haben letztes Jahr in Portugal gelebt für 4 Monate und ich habe dort meiner mittlerweile Verlobten den Antrag gemacht und es ist wirklich nochmal ein anderes Gefühl von Glück. Es ist wirklich so resümierend der schönste Augenblick meines Lebens, seriously.
Wow.
Das ist krass. Also es ist wirklich, das macht viel mit einem, es ist ganz toll.
Sehr schön. Und ihr seid gerade schon auch in Hochzeitsvorbereitung oder ist das alles noch?
Wir haben jetzt einen Termin, wir haben es gebucht. Wir werden Ende des Jahres heiraten in Südfrankreich.
Wow.
In so einem Chateau mit so einer freien Trauung am Strand. Es wird ausgelesenen Wein von uns geben und Austern und es wird ganz, ganz toll. Ich ich freue mich ganz toll darauf.
Das klingt sehr magisch.
Ja. Hoffentlich. Und jetzt halt die große Frage, wer macht meinen Hochzeitsfilm? Weißt du, was ich meine? Weil der Anspruch ist ja hoch.
Ja. Ja, da kann ich dir keine Tipps geben. Also ich könnte dir einen Tipp geben. Unser lieber Freund und Kollege Fabian Riediger macht das sehr, sehr schön. Aber ja, ich glaube, du bist so gut vernetzt, dass du mit Sicherheit 3 bis 9 Leute kennst, die das auch machen.
Das Ding ist, ich kenne ja alle Leute und auch die Preise und ich will halt nichts bezahlen. Das ist ja klar. Ja. Das ist ja klar. Weil man muss sich ja untereinander auch helfen.
Ah, okay.
Wir sind ja im Team, wir sind ja nicht die bösen Konzerne in Anführungszeichen, sondern wir müssen uns ja helfen.
Okay. Ja, du, die Diskussion würde ich nicht für dich führen wollen. Das musst du alleine machen.
Nein, kriegen wir schon hin. Aber es ist ganz aufregend, es ist total schön. Irgendwie war der Termin war lange nicht fix und wir waren schon, und das ist so verrückt, was Hochzeit macht ganz viel mit deinen Verwandten. Meine Eltern, mein Vater, die Eltern meiner Verlobten, die haben uns jeden Tag angerufen, zugetextet, wann ist denn jetzt der Termin, wann ist dies, wann ist das und wo und was, und ich buche schon mal ein Hotel. Und ich so, buch bitte kein Hotel, wir wissen ja noch nicht mal, wo wir heiraten, was willst du für ein Hotel, buh, es macht keinen Sinn. Deswegen waren wir zwischenzeitlich so genervt, dass wir einfach dachten, ey, weißt du was, wir machen jetzt hier Standesamt, dann ist das Ding durch. Das nervt so krass. Und dann haben wir, wie es der Zufall will, hatte ich vor 2 Wochen ein Videoshooting in Düsseldorf für die FIBO. Und die Hair- und Make-up-Frau, mit der wir da immer zusammenarbeiten, Anna, die hat das mitbekommen. Und wie es der Zufall so will, ist ihre Tante, Renate, Hochzeitsplanerin in Südfrankreich. Und dann war es Tante Renate Voice Message, Tante Renate angerufen, 1 Stunde später die Location gebucht und das Ding ist durch. Es ist Tante Renate, we love you.
Renate,
müsste Tante, man ja sagen. Sie ist tatsächlich aus Mönchengladbach und ist dann dahin gezogen. Deswegen, also auch nochmal sympathisch. Und sie ist gleichzeitig auch Traurednerin und so. Es ist ganz, ganz toll und ja, Südfrankreich ist so der Happy Place von uns beiden. Und es super.
Manchmal sollte es auch so sein irgendwie. Es ist ja verrückt. Ich bin jetzt kein Typ, der an Schicksal oder sowas glaubt, aber irgendwie an fließende Energien und an Dinge, die so sein sollen, glaube ich dann doch schon.
Ja, deswegen ein Hoch auf Anna, wenn ihr mal eine sehr gute Hair-Make-up in NRW braucht, Anna Hoppe. Und wenn ihr eine Hochzeitsplanerin in Südfrankreich braucht, dann ab nächstes Jahr Tante Renate, weil dieses Jahr habe ich die für mich exklusiv, dann kriegt ihr den Kontakt noch nicht.
So, hätten wir dieses wunderschöne Kaffee. Ich find's schön, so reinzustarten.
Ich find's auch ganz toll.
Jetzt habe ich aber was vorbereitet. Einen kleinen Fragenhagel für dich.
Ja.
Hatten wir noch nie.
Hatten wir noch nie.
Nee. Und hast du Lust dazu?
Ich bin für die nächsten 2 Stunden all yours.
Okay. Pass auf, ich stell dir einfach 5, 6, 7 Fragen hintereinander und du antwortest ganz spontan.
Okay, ich bin bereit.
Ja? Okay, dann let's go. Nach welcher App bist du süchtig?
Instagram, leider.
Warum?
Boah, ich bin wirklich, gerade seit ich auch meinen Podcast jetzt aktiv wieder gestartet habe, ich guck die ganze Zeit nach Reactions und guck, wie das ankommt und guck nach Klicks und so. Es ist ein großes Problem bei mir. Ich habe mir lustigerweise vor 2 Wochen habe ich mir so, weil das Jahr fing irgendwie komisch an und ich habe mir dann so Maxime für mein Leben aufgeschrieben, so nachdem ich handeln will. Da steht dann zum Beispiel, ich schreibe das irgendwie immer auf Englisch, weil Englisch ist zwar nicht meine Muttersprache, aber irgendwie ist es knackiger. Die englische Sprache ist ja gut gewordet, wie man so schön sagt. Und habe ich geschrieben, erste Maxime, you always feel better when you do sports. So, das war, und es ist ein Fakt. So, das heißt, selbst wenn ich nicht motiviert bin und keinen Sport mache, wenn ich nicht motiviert bin und dann Sport mache, mir geht's danach besser, ist ein Lebensfakt. So, für mich und für mein Leben. Und da habe ich auch aufgeschrieben, use social media only as a tool and not for procrastinating. Und ich krieg's aber leider nicht hin, weil ich verschwende sehr viel Zeit am Handy und das stört mich selber. Deswegen ist Instagram wirklich ein Rabbit Hole für mich, wo ich doomscrolle des Todes.
Okay. Der Fragenhagel ist eigentlich so, dass man ganz schnell Fragen stellt und ganz schnell Antworten bekommt.
Ich hab's gedacht.
Aber
du hast warum gefragt.
Ich habe mir gedacht, dass das bei uns nicht funktioniert. Und ich habe auch noch, bevor die nächste Frage super schnell kommt, habe ich noch einen Pro-Tipp für dich, weil den habe ich gestern im Podcast 2 Megapixel gehört mit Luise Blumstengel, da war Hütte zu Gast und
Grüße gehen raus.
Ja, absolut. Und sie hat erzählt, dass sie die App OneSec, heißt die, glaube ich, installiert hat. Die sorgt dafür, dass Social Media Apps, die du hast, verzögert starten. Nämlich, da läuft dann so ein Countdown runter oder sowas, bis die App startet. Mhm. Und es ist so eine Art In-Game-Challenge auch für dich. Du kannst dann sehen, wie häufig du dann reagiert hast und gesagt hast, warum habe ich die, war das jetzt wirklich so irgendwie so Muscle Memory? War das einfach nur so, weil
es ist so Reflex. Ja, ja, es ja, ist ganz schlimm.
So, und die Idee ist dann zu sagen, nee, ich will da ja eigentlich gar nichts. Ich will da ja gar nicht rein. Und wenn du dann abbrichst, kannst du mit dir so einen inneren Score sozusagen auferstellen, wie häufig du es geschafft hast, geil, dann doch nicht in die App zu gehen. Und ich habe mir das aufgeschrieben und werde das auch probieren, weil ich habe dieses Problem auch.
Es ist so interessant, weil mein, es ist wirklich so ein Muskelreflex, weil das ist bei mir, seit ich 16 bin, da gab es Instagram zwar noch nicht, aber da war ich noch am Laptop. Und ich sitze am Laptop und das Erste, was ich mache, ich klicke auf E-Mails, dann klicke ich auf Browser, dann gehe ich auf Zeit.de, dann gucke ich eine Millisekunde, dann gehe ich auf GameSpot.com und gucke, was für neue Game-Reviews raus sind. Dann ist das Ding durch und 2 Minuten später mache ich meine E-Mails auf, dann gehe ich auf Zeit.de, gehe auf GameSpot.com, gucke, was für Spiele. Ich brauche diese Info gar nicht. Es ist einfach nur so, ja, so eingewöhnt. Und jetzt mittlerweile ist es, ich mache mein Handy auf, ich mache E-Mails auf, ich mache Instagram auf, ich mache meinen Browser auf. Und also es ist immer dieser Loop und es bringt nichts.
Überhaupt nicht. Überhaupt.
Es ist furchtbar.
Deshalb, also Profi-Tipp, OneSec, probiert es einfach mal aus. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde euch in Episode 106, 7, 8, was auch immer, mal darüber berichten, was das mit mir gemacht hat. Nächste Frage.
Ja.
Berlin oder Lissabon?
Vom ganzen Herzen Lissabon.
Oh, okay. Deine Go-To immer dabei Kamera?
Olympus Mü 2.
Oh, schön. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Sehr schön. Was bedeutet Licht für dich?
Es gab mal so einen Instagram-Typen, der hieß Licht ist alles. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber Licht ist alles. Ich glaube, Licht ist das, was einen mittlerweile, in Anführungszeichen, generischen Fotografen von, der einfach eine teure Kamera hat und ein teures Handy, wo man mittlerweile mit der Nachbearbeitung automatisch irgendwie coole Fotos macht. Aber ein Gefühl für Licht ist das, was einen guten von einem schlechten Fotografen unterscheidet.
Available Light oder Blitz?
Privat Available Light, beruflich Blitz in die Fresse.
In die Fresse, hatten wir beim letzten Mal auch. Ja. Nie mehr fotografieren oder nie mehr Sport?
Nie mehr fotografieren.
Oh.
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Welchem Guilty Pleasure bist du heute schon erlegen? Und jetzt sag nicht Eiweißbrötchen.
Marzipan, nein. Marzipan ist, Marzipan ist sonst immer mein Guilty Pleasure. Ich bin tatsächlich, ich bin gerade seit 3 Tagen, habe ich meine Ernährung und alles wieder komplett im Griff. Das heißt, ich habe heute kein Guilty Pleasure, außer dass ich vielleicht bei Instagram mal war. Aber sonst bin ich, es ist ja auch noch früh, es ist ja auch erst 10.
So ist es.
Aber ich bin gerade seit 3 Tagen eine Tabula Rasa.
Journalen oder Doomscrolling?
Es ist Doomscrolling, aber ich habe mir auch angewöhnt, seit letztem Jahr zu journalen in unregelmäßigen Abständen. Und das tut sehr gut.
Bist du glücklich?
Boah. Da muss ich jetzt kurz drauf antworten.
Ja, du kannst auch lang drauf antworten. Wir haben ja die Zeit.
Ich sage mal, dass meine Lebensumstände gerade sind eigentlich so, dass ich alles habe, um glücklich zu sein. Die geplante Hochzeit. Wir haben ja ein neues Studio. Ich mache meinen Podcast. Aber ich habe meine Ernährung im Griff. Aber ich bin sehr, sehr oft sehr unglücklich, weil ich gerade große Probleme habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Beziehungsweise, wenn ich Zeit für mich habe und keine Berieselung von außen, zum Beispiel, ich war jetzt, als ich in Bochum war im Hotel abends, so, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann ist 7 Uhr, ich bin im Hotelzimmer und dann mache ich irgendwie den Fernseher an, dann lese ich ein Buch. Dann mache ich mein Steam Deck an und versuche zu zocken. Dann mache ich mein Handy an und irgendwie mache ich alles nach 2 Minuten aus und dann gehe ich einfach so schlafen, damit der Tag vorbei ist. Deswegen, ich würde sagen, ich bin, wenn ich beschäftigt bin, sehr glücklich. Wenn ich alleine bin, gerade nicht. Und da arbeite ich dran. Sagen wir mal Jein.
Es vergeht eine längere Pause, weil ich das mal kurz auf mich wirken lassen möchte. Das ist ja auch die Frage dann, du hast es gesagt, dieses mit sich selbst Zeit verbringen, ne?
Ich kannte das eigentlich immer extrem gut, weil ich ja auch beruflich sehr viel alleine reise, aber irgendwie dadurch, dass diese Hochzeit immer so ein diffuses Konstrukt war, was irgendwann in der Zukunft vielleicht passiert und wir dadurch dieses Jahr aber auch nicht wirklich planen konnten. Wir sind sonst, oder also meine Partnerin und ich arbeiten zusammen, wir sind sonst immer, wissen wir am Anfang des Jahres, okay, März, April, safe geht's irgendwie einen Monat ins Ausland zum Arbeiten und Ende des Jahres geht's auch nochmal 2 Monate ins Ausland, weil wir unser Business auch so aufgebaut haben, dass wir die sind, die auch immer im Ausland sind und da produzieren. Durch diese Hochzeit und die damit verbundenen Kosten und so weiter und so fort hat mir so sehr lange dieses Jahr das Ziel gefehlt, auf das man hinarbeitet, weil es war alles so ein Brei. Wir haben dann letztes Jahr Lissabon verlassen, sind nach Berlin zurückgekommen und hatten so gar keinen Glimpse am Horizont, wohin die Reise geht. Und dadurch habe ich sehr viel vernachlässigt, unter anderem halt meine Ernährung seit 2-3 Monaten war katastrophal. Ich habe den Spaß an Sport verloren. Ich habe einfach, es war jetzt einfach so, okay, dieses Jahr heiraten wir vielleicht und sind erstmal in Berlin. Und das ist jetzt das Jahr. Und das ist irgendwie so für mich emotional so ein bisschen zu wenig Lichtblick, wobei man eigentlich da jetzt reingehen müsste und sagen können, ey, du musst auch mal lernen, mit dem, was du hast, zufrieden zu sein. Das ist aber ein Gedankengang, den ich selten hatte, weil mein Leben immer so Vollgas war bis dato, sei es auch mit der Band damals und so weiter. Und deswegen ist dieses bewusste Mal ankommen und zu sagen, ey, Berlin ist jetzt die Heimat, wir haben jetzt das, was wir haben, das ist der Prozess gerade, durch den ich gehe und das sind dann auch die Momente im Hotelzimmer, wo mir das so schwer fällt, weil das jetzt so ist. Wir sind, wie gesagt, wir sind bewusst nach Berlin zurückgegangen, um zu sagen, ey, wir bauen uns jetzt erstmal eine Heimat da auf, wo wir sind und fliehen nicht wieder in die nächste große Stadt, in das nächste Abenteuer. Und deswegen ist das gerade alles Teil des Prozesses, aber der ist nicht leicht.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, da ist Licht am Ende des Tunnels?
Dadurch, dass dieser Hochzeitstermin jetzt steht und damit verbunden ist, dass wir jetzt, okay, ich weiß, ich bin dann und dann safe in Frankreich, wir müssen vorher auch nochmal hin, wir haben jetzt eine neue Jobanfrage irgendwie in Vietnam bekommen und so, das heißt, es sind wieder so Glimpses da, worauf man hinarbeiten kann, aber es ist natürlich auch wieder der alte Weg, sich das jetzt zu nehmen, deswegen kann man das auch jetzt hinterfragen, aber das macht auf jeden Fall, das nimmt mir so ein bisschen Pressure raus.
Berlin, du kannst so schön schrecklich sein.
Ja, ist korrekt.
Wie kann man sich dafür entscheiden, im Herbst und Winter in Berlin zu sein?
Indem man dumm ist. Ich muss sagen, ich bin damals nach Berlin gezogen zu meiner Freundin, mittlerweile Verlobten, zusammen. Wir sind zusammen in eine Wohnung gezogen. Mich hat es immer nach Berlin gezogen, weil es halt beruflich absolut Sinn gemacht hat. Gerade in der Musikszene, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, ist halt als Meister in Berlin. So, die Labels sitzen mittlerweile alle hier. Viele KünstlerInnen sind hier. Deswegen war das für mich erstmal die richtige Business-Entscheidung. Aber ich habe mich emotional nie hier heimisch gefühlt, weil für mich war immer klar, das ist jetzt kurz ein Zwischenstep. Ich ziehe jetzt kurz zu meiner Freundin und dann suchen wir eine größere Wohnung oder dann geht's ins Ausland oder dann geht's nach Lissabon oder so. Also wir greifen das Thema von der letzten Antwort auf. Und dadurch habe ich Berlin nie die Chance gegeben, es zu meiner Heimat zu machen. Und jetzt, seitdem wir hier sind, muss ich sagen, der Winter ist immer noch ass. So, also der Winter ist wirklich eine Katastrophe. Aber so Herbst und Frühling kann wirklich wunderschön sein, so in Berlin, muss man sagen. Und die Stadt bietet einen sehr viel, gerade kulinarisch ist es halt der Wahnsinn. Hier passiert halt immer was so. Ich glaube, wenn man Berlin eine Chance gibt und auch so das Bewusstsein hat, sich nicht zu verlieren in der Stadt, weil das kann man hier halt sehr schnell, weil wirklich an jeder Ecke du alles machen kannst, dann ist es schon eine coole Stadt, aber alt werden möchte ich hier immer noch nicht, nein.
Das ist ja ein Fotografie-Podcast, ne? Und wir sprechen ja über die Geschichten hinter Fotos und aber auch über die Geschichten hinter FotografInnen. Und heute habe ich das Gefühl, sprechen wir auf jeden Fall über die Geschichte hinter dir, so. Mich, weil wir nie drüber gesprochen haben, interessiert mich total, wie kam damals die Idee, nach Lissabon zu gehen? War der Ansatz auch zu sagen, ab jetzt da für immer, so grob? Und warum habt ihr nach 4 Monaten Lissabon dann wieder verlassen? Wir haben jetzt ein paar Mal schon über Licht gesprochen. Ich habe das Gefühl, das wird der rote Faden der Episode.
Ja.
Lissabon ist die Stadt des Lichtes. Also es gibt keine Stadt, wo das Licht geiler ist als Lissabon.
Du hast da auch so schöne Fotos gemacht, by the way.
Vielen Dank.
Dieser ältere Herr mit dem Bart, dieser ergraute, wow.
Tolga, ja.
Ich muss sagen, wir haben überlegt, also was sind so Geschäft business-wise, aber auch personal-wise ist eine Stadt, die erreichbar ist, die eine Infrastruktur bietet, dass man da ungefähr dieselbe Arbeit leisten kann wie in Deutschland. Das heißt Manpower, das heißt Rental Services, das heißt Locations, die irgendwie Garantie hat für schönes Wetter und einfach landschaftlich spannend ist. Und da war es relativ schnell Portugal, weil vorher war es immer L.A. oder Kapstadt, aber das ist halt dann doch mal nochmal ordentlich weiter. Und Lissabon ist halt so ein 2,5-3 Stunden Flug. Es ist super convenient. Du hast unfassbar tolle Orte. Es ist tatsächlich immer noch sehr günstig, zumindest so der Alltag. Es wird extrem viel dort gedreht, weil eben das Licht auch da so wunderschön ist. Du hast die tollsten Stadtbilder, dann fährst du eine halbe Stunde raus Richtung Cascais oder sowas und du hast das sieht aus wie Big Sur, San Francisco Bay Area. Also es ist landschaftlich unglaublich ergiebig. Es ist wunderschön. Es ist eine ganz tolle Arbeitsmoral von allen Parteien dort. Und wir fühlen uns da einfach extrem wohl. Deswegen war das so eine Entscheidung. Wir haben unseren Bulli gepackt und sind da hingefahren mit Sack und Pack. Das hat dann total gut funktioniert. Also wir hatten viele KünstlerInnen aus Deutschland, die dann zu uns gekommen sind und da gedreht haben. Wir haben das komplette Album für Revell produziert. Wir haben das letzte Musikvideo für Michelle gemacht. Die ist dann extra nach Lissabon gekommen. Ganz, ganz viel produziert. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, was ich gerade schon angesprochen habe, dass wir hatten die Wahl zwischen, okay, wir können jetzt wirklich eine Traumwohnung haben, die auch irgendwie bezahlbar war, oder wir kommen jetzt mal so bei uns wieder an, weil wir gerade so Full Speed wieder durch die Welt rasen. Und dann war es dann irgendwann, okay, wir wollen nächstes Jahr heiraten, wir wollen jetzt Deutschland verlassen, wir wollen eine Wohnung in Lissabon mieten, wir wollen dazu noch, haben wir einen Hund, dazu wollen wir irgendwie familiär weitergehen und das alles in einem Jahr, es ist halt unglaublich viel und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns mal bei uns ankommen, so, weil am Ende sind wir halt auch, wir müssen funktionieren, ist immer so negativ belastet, aber wir müssen, der Core muss da sein und der Core ist halt, den findet man bei sich selbst und nicht in einer Stadt irgendwie. Ja.
Aber was hat dann den Ausschlag gegeben, wieder zurückzugehen?
Naja, wir hatten die Wohnung erstmal eh auf Zeit und mussten dann eh wieder zurück, weil wir hatten ja hier noch unser Büro, unseren ganzen Steuerkram. Also wir waren eh immer zwischendurch in Deutschland, sei es jetzt geflogen oder mit dem Auto. Dann war es tatsächlich, ich glaube, es gab keinen richtigen ausschlaggebenden Punkt. Es ist nichts passiert oder so. Es war einfach nur so, ey, wir müssen mal bei uns ankommen. Weil Vivian, meine Partnerin, ist auch, wir sind sehr, sehr ähnlich. Und man verliert dann so den Core. Also, wie gesagt, es ist alles perfekt zwischen uns, aber es ist so, man braucht eine Base. Und die Base ist jetzt erstmal hier. Und dann sind wir zurück nach Berlin, haben hier dann ein neues Büro gefunden, was total schön ist. Und dadurch entstehen gerade sehr viele Sachen. Wir haben gerade viel Zeit für unsere eigenen Projekte, mal endlich. Weil wir haben in Lissabon in den 4 Monaten, ich glaube, wir hatten eine Woche Urlaub und der Rest haben wir durchgearbeitet. Und in dieser einen Woche Urlaub habe ich den Antrag gemacht. Das heißt, es war jetzt auch eher auch stressig. So. Deswegen ist gerade so ein bisschen, bei uns kehrt gerade so ein bisschen Ruhe ein und die ist sehr wichtig, aber die ist auch schwer.
Das kann ich total nachvollziehen, weil wenn man immer irgendwie Vollspeed durchs Leben hasselt, hast du natürlich auch überhaupt gar nicht die Momente zu dir zu kommen und zu reflektieren und auch vielleicht mal dankbar zu sein oder auch mal kritisch Sachen zu hinterfragen. Ne? Und das macht ihr, das schaffst du jetzt gerade in Berlin.
Das versuche ich in Berlin zu schaffen. Naja, es hat jetzt den Vorteil zum Beispiel, dass ich gerade dadurch viel Zeit habe für meine eigenen Projekte, die abseits von Beruf sind. Das heißt, mein Podcast mache ich gerade sehr intensiv. Ich habe das nochmal abgegradet, dass es jetzt ein Videopodcast ist. Vivians Podcast startet bald wieder. Wir haben irgendwie, ich habe angefangen mal was zu malen, so einfach mal so Sachen mal wieder auszubringen, so ein bisschen zu spielen. So, und das macht total Spaß. Ich habe ein paar YouTube-Videos gemacht, wie ich irgendwie so ein paar Sport-Challenges gemacht habe oder irgendwie ganz bescheuerte Sachen, so ein Weihnachtsmarkt, All-You-Can-Eat-Weihnachtsmarkt getestet, so einfach so Quatsch-Sachen. Aber es sind alles so Sachen, die mir irgendwie dann Spaß gemacht haben. Und dadurch, dass man jetzt wieder so Kapazitäten hat, durch dieses zur Ruhe kommen, mal wieder das zu machen, was man eigentlich so selber will und nicht, was andere dir sagen, du zu fotografieren hast oder whatever. Dadurch hat man so ein bisschen Kapazitäten, sich selber zu finden und zu spielen. Und das ist schön.
Hast du gemerkt, dass die Zeit, die ihr durchgehasselt habt, von Berlin über Lissabon jetzt bis wieder zu euch zu finden in Berlin, was auch mit deiner Fotografie gemacht hat?
Ich habe so ein bisschen das Ding, dass ich fotografiere beruflich extrem wenig nur noch, weil das Musikvideo-Ding so groß geworden ist. Mir ist Fotografie nicht mehr so wichtig. Mhm. Das heißt, früher war ich so ein Techniker. So, okay, ich muss jetzt genau analysieren, das ist das und das Licht und der Blitz und die Kamera und das Objektiv ist so crispy und bla bla bla. Ich muss ganz ehrlich sagen, die besten Fotos, die ich im letzten Jahr gemacht habe, sind mit der Mühe 2. So, weil ich einfach auch weil die Kamera geil ist, weil es ein Look ist, den man so nicht digital reproduzieren kann, weil ich ein unfassbar krasses Negativlabor in Lissabon gefunden habe. Das ist, die Fotos sehen 300 Mal besser aus als in einem anderen Labor. Es ist Wahnsinn. Und das macht ganz viel. Und ich mag diesen Ansatz, dass es halt, ich habe diese Kamera immer dabei und knips mal hier und da und weiß dann nach einer Woche auch gar nicht mehr, was drauf ist. Und dann guckt man, und ich habe die jetzt auch beruflich zum Beispiel oft genutzt bei dem Joris-Fotos, die ich dir geschickt habe, worüber wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Ich glaube, durch dieses, in Frankreich sagt man laissez-faire, also lass mal machen, also beziehungsweise lass es passieren. Und dadurch, dass es nicht mehr so eine Gewichtung hat, habe ich irgendwie noch mehr so diese Out-of-the-Moment-Eindrücke. Und das finde ich schön. Also das sind Fotos, die gucke ich mir selber gerne an. Und das ist ein ganz guter Punkt. Das ist nämlich ein Anspruch, den ich auch so an die Sachen habe, die wir jetzt gerade neu machen durch die Kapazitäten. Ich will Sachen machen, die ich selber gerne konsumieren würde und nicht die andere gerne konsumieren möchten. So, das heißt, mein Podcast ist was ich mir auch anhören würde. Mhm. So, meine Fotos sind was, wenn ich das irgendwo in einem Museum an der Wand sehen würde, würde ich sagen, ey, das finde ich ein cooles Bild. So, und das hat so ein bisschen geschiftet. So, ich mache das dadurch mehr für das, was ich will und nicht das, was ich denke, was andere von mir sehen wollen würden.
Wie viele Fotos von dir und euch hängen jetzt in eurer neuen Wohnung in Berlin?
Null.
Warum?
Ich finde es irgendwie komisch. Also meinst du Foto, wo wir drauf sind oder die ich gemacht habe, die, also so gute Fotos?
Gute Fotos.
Okay, weil Fotos, wo wir jetzt drauf sind, irgendwie auf einer Party oder so, haha, das hängt natürlich am Kühlschrank.
Natürlich.
Aber
ihr habt einen großen Kühlschrank, habe ich.
Ja, einen ganz großen Kühlschrank, ganz viele Fotos. Ich finde es irgendwie so arrogant, seine eigenen Fotos an seiner eigenen Wand zu haben. Das ist irgendwie, das ist für mich so,
echt?
Das ist für mich so eins unter Spiegel überm Bett. Weißt du, was ich meine?
Nein, ja.
Irgendwie fühle ich das nicht. Also, aber auch noch nie, also war für mich noch nie eine Option tatsächlich.
Krass. Spannend.
Ja, das ist interessant. Ich habe habe ein Foto hier im Studio von, das kann ich dir auch nochmal reinschicken, da habe ich auf der Black Lives Matter Demo damals fotografiert in Berlin, als sie hier war. Aber das hat, warte mal, ich hol das mal.
Ja, hol das mal.
Auch analog fotografiert. Und da ist einfach so ein Schild abfotografiert, da steht: Who do you call if the police is your biggest enemy? Und das finde ich einfach so ein, das Foto hätte jetzt jeder machen können, weil die hat das Schild halt hochgehalten. Aber ich mag die, ich mag aus meiner alten Hip-Hop-Solidarisierung natürlich die Message. So, das ist so ein bisschen so ein Hip-Hop-Ding. Deswegen finde ich das irgendwie ganz cool. Aber das Foto hätte ich mir jetzt auch von jedem anderen geholt, weil ich den Spruch halt irgendwie cool finde.
Aber da bin ich ja beruhigt, dass du wenigstens trotzdem irgendwie ein Bild von dir in greifbarer Nähe ist, so bei dem du sagst, das ist nice. Weil ich glaube, ich finde es schon, also ich war sehr überrascht von deiner Antwort, weil ich schon auch finde, dass man Fotos aufhängen sollte von sich, um auch zufrieden zu sein oder auch, ich mag das Wort stolz nicht, aber happy zu sein mit dem, was man gemacht hat oder geschaffen hat. Also ich guck zum Beispiel hier immer auf ein Foto, das hätte auch jeder machen können und das Foto ist auch kein perfektes Bild. Es ist ein bisschen überbelichtet, hinten brennt es total aus, aber es ist ein Foto, da steht ein Flügel unter der Brooklyn Bridge im Wasser.
Genau. So.
Und jedes Mal gucke ich auf dieses Bild, also nicht bewusst, sondern manchmal gucke ich drauf und freue mich über diesen Moment und erinnere mich daran, wie dieses Bild entstanden ist. Und das ist auch ein Bild, an dem ich mich nie satt sehen kann, weil da steht halt einfach ein Flügel im East River in New York unter der Brooklyn Bridge. Das ist halt kein Bild, was man, wenn du Doomscrolling bei Instagram machst, dir 426 Mal in die Timeline gespült wird. So. Und deshalb finde ich es irgendwie cool, Momente aus seinem Leben, und wenn wir ja als Fotografen auch diese Momente vielleicht nicht besonders gut, aber schön oder wie auch immer festhalten können, finde ich es schon schön, die Bilder zu haben.
Ja, ich...
Kannst du das nachvollziehen ungefähr?
Ich kann das nachvollziehen und ich habe es gerade auch nochmal nachgedacht. Ich habe ein Poster noch in der Wohnung, da habe ich auch das Foto gemacht, fällt mir gerade ein, von einem Pina Bausch Ensemble Theaterstück. Aber ich habe den Anspruch, also für mich ist sobald, ist es die große, könnte man jetzt reingehen, ist es Kunst, sobald es an der Wand hängt. Für mich ist es Kunst, sobald es an der Wand hängt. Und deswegen hat für mich so den Anspruch, da, wenn etwas an meiner Wand hängt, dann muss es irgendwie einen künstlerischen Rahmen haben. Und deswegen finde ich zum Beispiel dieses Bild, dieses Poster ist sehr artsy. Da liegt so eine Tänzerin auf dem Theaterboden. Ich habe es von oben fotografiert und sie verschwindet komplett man sieht nur ihre Hände und ihr Gesicht als weiße Flecken und der Rest ist alles schwarz. So, das ist irgendwie, das hat so ein, es muss was sein, was an der Wand hängt, was ich mir in einem Museum vorstellen kann. Das ist, glaube ich, so mein Anspruch. Und abseits davon finde ich es irgendwie auch so, ich bin da eher Understatement. Also alle goldenen Schallplatten, die wir haben, hängen bei uns auf der Toilette. Ist natürlich auch ein witziger Gag, so. Aber irgendwie ich bin natürlich stolz auf meine Arbeit, aber das ist für mich nicht so, ich bin eher Understatement, so. Die Leute, die wissen.
Verstehe ich. Ich finde es auch gut, man ist ja, Leute hängen ja Sachen auch an die Wand, jetzt goldene Schallplatten, Preise, Urkunden, Zertifikate, was auch immer, als intrinsische Motivation,
ja.
Das hast du geschafft, das muss weitergehen, weiß ich nicht. Aber am Ende muss das auch jeder für sich entscheiden. So, ich kann das nachvollziehen, dass das jetzt so Auszeichnungen und so nicht diese Wichtigkeit haben für jemanden, um irgendwie zu wissen, dass man gut ist.
Ich habe das Gefühl für mein Leben, dass ich finde, dass die Motivation, die muss aus mir selber rauskommen. Das ist natürlich der schwerste und biggeste Step, den man machen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das in mir selbst haben. Das ist mein Ziel. Deswegen jetzt mir was an die Wand zu hängen, um mir das in Erinnerung zu rufen. Ich habe das habe ich zum Beispiel, ich habe im Badezimmer so ein Kilogramm-Ziel, was ich, wo ich mein Gewicht hinhaben will. So, das habe ich irgendwie so. Das ist so ein kleines Ding. Aber ich glaube, ich versuche wirklich die Motivation aus mir selbst zu finden und nicht durch Sachen, die ich mir dann angucke.
Ich glaube, das ist ja auch die gesündeste Motivation, um ehrlich zu sein.
Und die schwerste auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Klar.
Deswegen, also es funktioniert in Teilen gut, in Teilen dann auch teilweise, also über längere Zeiträume dann auch gar nicht. Aber es ist halt alles der Weg, ne?
Ich würde auch sagen, das ist doch völlig in Ordnung.
Ja. Sehe ich, oder? Auch so.
Also ich kann das jetzt auch sagen, ich habe im Januar, auch im Dezember, Januar, ein bisschen was vom Februar, hatte ich auch keine so richtig gute Zeit, so was kreative Momente angeht. Und ich merke immer, dass wenn ich mich mit Fotografie beschäftige, wenn, ich sag ja immer auch, Fotografie ist mein Yoga, und wenn ich merke, ich habe einen kreativen Push und ich habe eine Idee und ich setze irgendwas um und bin happy damit und so, dann geht's mir gut und dann ist das eine gute Zeit und dann ist das der nächste Schritt irgendwie. Und ich merke aber auch, dass wenn ich dann so Phasen habe wie in den vergangenen zweieinhalb Monaten und ich merke, mir fehlt diese intrinsische Motivation und mir fehlt dieses kreative Outcome und all das, was damit zu tun hat, dann geht's mir halt auch nicht gut. Und da finde ich, ist es immer super schwierig, rauszufinden aus diesen fehlenden Motivationsmomenten. Hast du da eine...
Wie geht's dir denn jetzt erstmal?
Jetzt geht's mir, was das angeht, wieder deutlich besser,
cool.
Tatsächlich.
Das freut mich für dich.
Ich habe auch neulich ein Fotoshooting gehabt, Mädel, die ich schon länger gerne fotografiere. Wir viben halt einfach gut zusammen und wir haben dann durch Zufall von einem Freund von mir, Sam, sein neues Studio haben dürfen für einen Tag und haben dann einfach gesagt, hey, lass uns dahin, lass uns gucken, was wir machen, lass uns irgendwie so ein Mini-Moodboard machen und schauen, was daraus wird. Und dann haben wir einfach einen guten Tag gehabt. So.
Voll
und
geil.
Das hat total viel Spaß gemacht. Und
einfach mal keinen Druck, einfach mal für
genau.
Sich. Ja, ja, ich liebe
es. Ja.
Das genau. Ist super schön.
Und einfach auch ein bisschen ausprobiert, ein bisschen mit Licht gespielt, ein bisschen experimentell rangegangen. Und das ist jetzt keine Kunst geworden im Sinne von, da sind jetzt Bilder entstanden, die ich mir definitiv an die Wand hängen würde. Aber es war einfach so ein wichtiger Moment, und die Kamera wieder in die Hand zu nehmen und sich damit zu beschäftigen und so. Und das war gut. Und ich glaube, jetzt geht's wieder besser. Ich merke aber auch, und das sind auch Dinge, das habe ich, glaube ich, auch noch, nee, das habe ich noch niemandem gesagt. Ich merke gerade, dass ich mein berufliches Leben geändert hat, und ich weiß noch nicht, ob ich damit happy bin.
Mhm.
So, ich bin jetzt bei der Sportschau fest angestellt, schon ein bisschen länger, und mache das jetzt auch anstatt 50% oder 80% jetzt 100%.
Mhm.
Und merke, dass das cool ist, das macht Spaß, das ist auch wichtig, das bezahlt die Rechnungen, das ist auch eine Passion und eine Leidenschaft. Und ich meine, die Sportschau ist die Sportschau, so. Das ist, ich bin da auch dankbar, so weit in Anführungsstrichen oben angekommen zu sein, so. Aber ich merke auch, dass alles, was ich vorher gemacht habe im Bereich Fotografie und Storytelling, nicht mehr stattfindet.
Ja.
Ich merke, dass, also es fehlt halt die Zeit,
ja, ja,
logischerweise, und denke häufig darüber nach, ob ich damit jetzt glücklich bin, was das mit mir macht. So.
Ich kann das extrem verstehen. Ich wollte einmal ganz kurz noch auf den Punkt, den du davor gesagt hast, eingehen. Da hast du gesagt, es muss ja weitergehen. Es muss ja irgendwie immer weitergehen. Und das ist halt die Frage, muss es immer weitergehen? Woher kommt das? Dass man immer denkt, dass es weitergehen muss? Weil letztendlich ist es ja, also da, wo ich gerade bin, ist, dass wir bewusst sagen, es geht gerade nicht weiter, sondern wir sind jetzt zurück hierhin, wir beruhen uns auf uns und versuchen mit dem klarzukommen, was wir haben, um erstmal so bei sich anzukommen. Das heißt, es ist ja so das Gegenteil von, dass es irgendwie weitergehen muss, weil man da bewusst so eine Bremse zieht. Das ist ein Gedankengang, den ich dazu noch hatte, wo dann auch diese Sachen entstehen, dass wenn so eine, ich sage immer so eine Angst vor Stille, vor Stillstand, weil man ist so getrieben, dass es immer weitergehen muss, aber warum? So abseits von Rechnung bezahlen natürlich. Das, was du gerade gesagt hast, kann ich zu 100% verstehen. Es ist halt, ja, es ist so eine Entscheidung, sag ich. Ich meine, du hast eine Familie, du musst Kinder ernähren, du, und dann ist es natürlich erstmal angenehm, dass man diesen Sorgen nicht mehr hat. Aber dadurch, dass du diese Sorgen nicht mehr hast, wie okay, du hast jetzt finanziell gerade nicht das Problem, dass du hustlen musst, um nächsten Monat Krankenkasse, Kinder, whatever, deine Miete zu bezahlen. Durch diese finanzielle Sicherheit hast du ja überhaupt erstmal die Kapazitäten, darüber nachzudenken, ob es das ist, was du machen willst. Wenn du von der Hand in den Mund lebst, hast du gar keine Zeit dafür, das zu hinterfragen. Und dann machst du das einfach. Und deswegen ist es ja auch gut.
Das stimmt. Die Frage ist nur, ist das endgültig gut sozusagen? Und was ich mir immer überlege, und darüber reden wir ja hier auch relativ häufig, so für Leute, die sich Fotografen nennen und das fühlen, dass es ein bisschen mehr ist als Knipsen.
Warte mal ganz kurz, es hat ja hier geklingelt, hier hat es noch nie geklingelt. Warte mal ganz kurz. Sorry. Okay, bin wieder da. War keiner.
Ich dachte, da kommt die nächste Ladung Eiweißbrötchen.
Bitte nicht.
Also, du hast mich in einem sehr deepen Moment
jetzt. Es tut mir total leid, es war richtig déplacé.
Ich weiß auch, ich kann es auch relativ einfach runterbrechen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe ein Problem, mich Künstler zu nennen. So. Ja. Weil ich glaube, dass ich möchte Künstler sein und ich glaube, ich habe ganz viele Punkte in mir, die Künstler sind.
Ja.
Unter anderem der Antrieb, Dinge zu tun und die Wichtigkeit von Kreativität. So. Und ich frage mich gerade, ist das, was ich mache, befriedigt das meine kreative Soul sozusagen? Weißt du, was ich meine? Ich merke, dass wenn ich kreative Dinge tue, umsetze, plane, mache, so wie auch diesen Podcast hier, dann geht's mir gut.
Ja.
Mit der Perspektive, die ich gerade habe, und ich mache bei der Sportshow ja auch kreative Dinge, aber sie sind anders kreativ. Und mit dieser Perspektive jetzt zu wissen, ich habe keine Zeit mehr für andere kreative Sachen, weiß ich nicht, ob mich das in meinem Künstlersein sozusagen befriedigt. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann es sehr nachvollziehen. Wir haben so eine, in Anführungszeichen, Technik mal gemacht. Wir machen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so ein Reality-Check Vision Board. Und da definieren wir so ein bisschen unsere personal und beruflichen Needs. So. Und das teilst du in so Säulen auf. Das heißt, du hast eine Säule Familie, du hast eine Säule Geld zum Beispiel, du hast eine Säule Hobby, du hast eine Säule whatever, aber eine Säule ist da definitiv Kreativität. So. Und beziehungsweise künstlerischer Ausdruck. Ich meine, Kunst, Kultur ist das Fundament, auf dem sehr viel basiert, eine Gesellschaft basiert, zu einem gewissen Teil. Und deswegen kann man so, es ist sehr technisch, aber wenn du für dich so Säulen erstmal definiert hast, okay, das sind die Sachen, die mir in meinem Leben wichtig sind, dann kannst du danach reflektieren und sagen, okay, aber wie viel Prozent von meinem Alltag investiere ich in diese Säulen? So, du hast diese vier Säulen und sagst dann, okay, aber bei mir ist gerade 100% oder 70% Finanzen, 30% Familie und du hast gar nicht mehr Zeit. So. Das heißt, du hast 0% bei Kreativität, was aber eine Säule ist, die dein Leben bestimmt, weil du, sonst hättest du die sich nicht aufgeschrieben. So, und da ist dann, das ist so ein Punkt, wo man dann so mal so schwarz auf weiß sehen kann, ist dieser Shift, ist mein Fokus in meinem Leben gerade an dem Punkt, der mich weiterbringt, oder sind diese Säulen irgendwie ausgeglichen, weil die, wenn die zwei Säulen so sind und die anderen so, dann bricht das Haus ein. So. Das heißt, man muss irgendwie, ich finde es ein ganz schönes Bild, um sich mal so dieses Fundament klar zu machen. Und wenn man das so betrachtet, kann ich natürlich verstehen, dass wenn du gerade diesen kreativen Aspekt gerade gar nicht ausleben kannst, der dir aber super wichtig ist, dann fehlt dir natürlich was im Leben. Fakt. Und dann ist die Frage, wie kriegt man es hin? Ist es den Job auf 80% kürzen? Ist es, muss der Hund mit sich selber rausgehen, damit ich eine halbe Stunde Zeit habe? Weißt du, was ich meine? Aber ja. Das kriegt man ja alles irgendwie hin. Und das ist auch wieder, das ist der Weg.
Das ist der Weg. Ja. Ich finde manchmal, dass wir haben häufig das Thema Licht, wir haben aber auch das Thema so eine gewisse Schwere, ne, finde ich.
Es ist fucking Februar in Berlin, weil es ist alles, schwerer geht nicht. Nein. Aber ja, also du erwischst mich jetzt gerade und ich erwische dich an einem Punkt, wo es passiert gerade viel. Es bewegt sich gerade viel. Und das ist auch, Bewegung ist ja immer gut, würde ich jetzt sagen. Wobei ich vor einer halben Stunde gesagt habe, muss es immer weitergehen. Das heißt, ich widerspreche mir gerade selber. Aber ich denke, dass allein diese Gedanken zuzulassen und an sich zu arbeiten, ist definitiv was Gutes. Und wenn das eine Schwere mit sich trägt, dann ist das okay, weil es ist nichts auf der Welt ist so schwer, wie an sich selber zu arbeiten, wie Muster zu erkennen und die zu durchbrechen, die vielleicht gar nicht so cool sind. Also das ist die schwerste Arbeit, die man machen kann. Von daher darf das auch den Raum haben.
Und ich finde, es ist auch keine Option, wenn man diese Gedanken hat, diese Arbeit nicht zu tun an sich und mit sich.
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen irgendwie auch ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Bequemlichkeit vielleicht, hört man auf, an sich zu arbeiten. Ich sehe das zum Beispiel, keine Ahnung, bei meinen Eltern. Die sind so, also ich liebe sie, sind ganz toll, aber die sind halt so in ihrem Kopf, die sind fertig. So. Also das ist jetzt alles so und alle die Macken, die sie haben und so, das ist jetzt so. Und das finde ich halt schwierig. Weil ich glaube, man hört nie auf zu lernen. Man hört nie auf, neue Sachen kennenzulernen. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass man neugierig bleiben soll und so. Ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, dass du denkst, dass du fertig bist, dann hast du was ganz Großes falsch gemacht. Weil du bist, also you shouldn't be. Weil es muss ja immer weitergehen.
Wir kommen da nicht raus, ja. Ich finde eine Zeile, die mir bei solchen Gesprächen immer einfällt, ist von Herbert Grönemeyer, Stillstand ist der Tod.
Ja.
Das ist das wahrscheinlich, ne?
Herbert Grönemeyer, also als Bochumer, mein Herz öffnet sich gerade. Ja, es ist die Frage. Ich bin gerade, wie gesagt, an dem Punkt, dass ich diesen Stillstand auch mal irgendwie versuche zu akzeptieren. Und das, was ich gerade auch zu dir gesagt habe, ich finde, dadurch, dass du hast dadurch erstmal so emotionale Kapazitäten, Dinge zu hinterfragen, wenn du mal innehältst. Und das kann natürlich sein, dass du jetzt, wie gesagt, eine finanzielle Absicherung hast, die öffnet dir, dass du darüber jetzt gerade nicht nachdenken musst. Oder du sagst gerade einfach, ey, ich habe jetzt mal 2 Monate Arbeitspause und dann, weil du dir das irgendwie als Freelancer gönnen kannst oder möchtest und dann kannst du da mal hinterfragen, ist es das überhaupt, was ich wirklich machen will? Deswegen, ich glaube, wenn man das jetzt mal zusammenfassen würde, ich finde schon, es muss immer weitergehen, aber ich finde, man kann das hinterfragen, wie es weitergehen soll und ob das gerade richtig ist, was man macht.
Ja, und man kann auch vielleicht mal, wir müssen ja nicht über Stillstand reden, sondern wir können ja vielleicht einfach das Tempo ein bisschen drosseln.
Oder halt die Säulen anders befüllen.
So.
Ja. Das heißt, du jetzt Hausaufgabe.
Schreibe ich mir auf, warte.
So wie die Liegestützen, die du nicht gemacht hast?
Habe ich. Mache ich jeden Morgen.
Aber nicht im Podcast. Nicht in der 100. Folge.
Doch, habe ich auch gemacht. Aber ich habe es nicht gefilmt.
Das so stimmt. Nämlich.
Ja. Ja, das stimmt.
Wird noch nachgereicht. ja, das will, Hausaufgabe ist
ja.
Ein kreatives Foto in alle 2 Wochen. Das kriegt man hin.
Guck mal, weißt du, was ich nämlich mir auch als, ich setze mir ja unbewusst Ziele oder Wünsche oder Träume für das neue Jahr.
Ja.
Ich kann das gar nicht kontrollieren, sondern das kommt einfach
ja,
so.
Ja, verstehe
und
ich.
Der Podcast ist unter anderem auch so entstanden. Ich habe Ende des Jahres mir überlegt, ich habe Bock über Fotos zu sprechen und die Geschichten dahinter und so ist dieser Podcast entstanden und ich habe Bock Fotoworkshops zu geben und so sind die Workshops in Paris und Lissabon entstanden und so kommen immer die Dinge irgendwie in meinen Kopf und dann setze ich sie um oder ich setze sie nicht um und wenn ich sie nicht umsetze, ist auch okay so, aber ich das ist so ein bisschen where the focus goes, the energy flows, ohne dass ich es pushe. Aber was ich mir für dieses Jahr eigentlich gewünscht habe und vielleicht ist das auch, was so ein Realitätscheck gerade ist, ich hätte wirklich super gerne ein Mini-Studio für mich hier in Bochum.
Ja.
Das wäre wirklich ein Traum von mir. So. Und das soll, also der Gedanke ist gar nicht jetzt zu sagen, ich mache jetzt hier ein Mietstudio, so riesengroß und die Leute können sich dann da einmieten, wie es ganz viel in Deutschland, in NRW und überall gibt, so diese Mietstudio-Geschichten. Aber ich hätte gerne so einen Platz, weißt du, ich hätte gerne so einen Raum, der irgendwie schön ist, wo ich kreativ sein kann. Weil ich bin hier in meinem Office und ich weiß, und das möchte ich auch immer betonen, das glaube ich, schaffe ich auch so, dass ich weiß, wir haben ein Haus hier, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich habe die Möglichkeit, in diesem Ort, wo wir leben, ein eigenes Büro zu haben mit Schränken und dies, das, so. Aber wenn ich drüber nachdenke, der Raum ist halt pickepacke vollgepackt. Da steht das ganze Licht, da stehen die Stative, da ist der große Drucker und ich sitze hier an einem Tisch, der ist aber auch voll mit allem Zeug. Es ist voll und viel. Ich würde gerne einen Raum haben, der nicht voll und viel ist, wo ich Platz habe für Gedanken und wo ich vielleicht auch mal ein Shooting machen kann, wo ich arbeiten kann, wenn ich will, aber nicht muss, wenn ich nicht möchte. So. Und wo ich vielleicht auch gemeinsam mit anderen tollen, kreativen Menschen aus Bochum so eine Art Coworking mal machen kann. So, da kommen dann Leute zusammen und machen so. Und das Problem ist, ich habe nicht den finanziellen Spielraum, mir einfach hier irgendein Objekt zu mieten.
Ja.
So, das heißt, ich bin voll angewiesen, theoretisch darauf, dass jemand sagt, hey, du, ich habe hier einen Raum. Wenn du willst, geh da einfach rein, so lange, wie du magst. So, die Wahrheit ist, das passiert nicht. Also das ist das erste Mal, dass so ein Ding in meinen Kopf kommt, Ende des Jahres, bei dem ich sage, das würde ich gerne machen. Und der Realitätscheck jetzt Ende Februar ist, das it's not gonna happen. So, verstehst du?
Ich connecte dich gleich mal mit einem guten Freund aus Witten. Ich wittere da eine Möglichkeit. aber
ich wittere
eine witternde Möglichkeiten. Nein, ich habe das Gefühl, also mach ich gleich tatsächlich, ich glaube, das könnte dir auf jeden Fall weiterhelfen. Abseits davon, also es ist ja an sich erstmal kein unrealistisches Ziel, sondern es ist ja irgendwie lösbar und es ist auch total schön und ich glaube auch, was du gesagt hast, dadurch, dass du, wenn du auch Arbeit und auch die kreative Arbeit, was ja im weitesten Sinne dann jetzt gerade bei dir eher zum Hobby geworden ist als zum Job, weil du jetzt ja 100% die Sportschau machst. Aber es macht natürlich auch was, sich das räumlich woanders zu haben, da bewusst hinzugehen. Einfach einen leeren Raum. Ich so, guck dir, also das lässt sich übertragen, aber guck dir den goldenen Schnitt an, guck dir fotografische Kompositionen an, so. Der Weißraum ist wichtig, so. Es sind die Töne, die man nicht hört, die das Lied gut machen. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der total schön ist. Und ich glaube, das kriegt man auch hin. Bochum hat so eine große kreative Szene. Du mit deinem Podcast hast dir auch einen Namen gemacht. So, ich glaube, das lässt sich irgendwie umsetzen, so. I think it's gonna happen. Du musst es, was du auch gerade gesagt hast, wenn du es für dich behältst und nicht kommunizierst, dann wird es nicht passieren. Aber wenn du es so, also spread the word, was du raussendest, kommt zurück. Das ist ein Naturgesetz.
Guck mal, Licht am Ende des Tunnels.
Licht am Ende des Tunnels.
Übrigens, kann ich mal sagen, manchmal ist es ja auch so, dass man eine Podcast-Folge in eine Richtung schubst. Und ich habe unsere Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst.
Mann, ich kann es nicht sehen, aber wir sind wahrscheinlich jetzt. Hast du mitgeschrieben oder ist das?
Nein, das sind die Notizen vorher. Und da oben steht die Überschrift. Kannst du das lesen?
Licht am Ende des Tunnels. Ich würde sagen, du bist ein Vollprofi.
Du hast das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. Nein, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich an Lissabon denke, denke ich an Licht. Wenn ich an Fotografie denke, denke ich logischerweise an Licht. Ja. Und wenn ich mit irgendjemandem annähernd philosophisch deep über irgendwelche Strukturen sprechen kann, im Sinne von, vielleicht lenken wir das Gespräch in die Richtung, dann ist das mit dir. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist das Licht am Ende des Tunnels das Thema der Episode. Und das scheint so zu sein.
Du bist eine Maschine, aber wir müssen viel öfter miteinander reden. Wir brauchen so einen Philosophie-Podcast eigentlich. So. Dann hast du noch weniger Zeit.
Dann habe ich noch weniger Zeit. Pass auf, lass uns nochmal jetzt, ich weiß, dass wir, als wir in Episode 51 gesprochen haben, war Never Meet Your Idols. Hast du gerade die erste Folge gedroppt oder sowas? Und danach ist es so ein bisschen weniger geworden, aber jetzt bist du gerade so mitten im Game, ne? Weil du gesagt hast, du hast dir die Zeit genommen für dieses Projekt. So, bist du happy mit dem, wie es sich momentan gestaltet? Du hast ja auch gerade einen anderen Bochumer Jungen sozusagen zu Gast gehabt mit Sebastian 23. Liebe Grüße an der Stelle.
Ganz liebe Grüße. Es war die intensivste Folge für mich, weil wir über die damals noch bevorstehende Wahl gesprochen haben und Politik etwas ist, wo ich einfach sehr, sehr viel Unwissenheit habe, weil ich nicht politisch aufgewachsen bin. Meine Eltern sind so ein ganz klassischer, wir wählen SPD, weil wir kommen aus dem Pott-Haushalt und that's it. Und das ist alles, was ich über Politik weiß. Deswegen musste ich mir da erstmal sehr, sehr viel anlesen und habe das aber auch so die Schwäche zur Thematik der Folge gemacht, dass ich gesagt habe, ey, so wie es mir geht, geht's ja wahrscheinlich vielen auch so, weil ich, also wenn ich das selbst alles nicht checke, dann werden wahrscheinlich viele andere das auch nicht verstehen. So, deswegen, und du, Sebastian, bist ja eine sehr starke politische Stimme, gerade in den sozialen Medien. Was müssen wir machen? So, das war so der Aufhänger, aber es war auf jeden Fall der größte über meinen Schattensprung-Moment, weil es eine Thematik war, mit der ich mich nicht gut auskenne, aber wo ich auch den dringenden inneren Need hatte, da was zu machen, weil man spürt die Energie in der Luft gerade. Ja, und Never Meet Your Idols, ich bin gerade, so wie das gerade ist, sehr happy. Die einzigen Sachen, die mich stören, sind so technische Sachen, weil ich mit drei verschiedenen Kameras aufnehme und so, aber das sind Kleinigkeiten, die keiner sieht. Aber ich finde es gerade sehr gut. Ich habe damals angefangen mit der ersten Folge mit Annette Louisan, habe dann die zweite Folge aufgenommen mit Toxic von hiphop.de, der Gründer, und wollte dann so munter weitermachen an dem Level an der Größe der Künstler, die ich damals hatte, KünstlerInnen, und habe dann sehr ernüchternd festgestellt, dass mir von 100 Anfragen ich 99 mal keine Antwort bekommen habe und einmal nur, KünstlerIn XY kann gerne zu dir kommen, aber Anfahrtskosten und 5.000 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hat mich sehr demotiviert. Und dann habe ich das Konzept einfach so ein bisschen geschiftet zu, okay, ich muss da jetzt nicht eine Taylor Swift sitzen haben, so von der Größenordnung, oder eine Angela Merkel, sondern ich gehe einfach mal so runter auf Leute, mit wo ich auch einfach Lust habe, mich mit denen zu unterhalten. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr zwingend jemand sein, der irgendwie 1 Milliarde Follower hat, sondern es kann auch, ich nehme jetzt nächste Woche mit einem Parkour-Künstler auf aus Berlin, der auch Stuntman ist. So, der ist jetzt nicht krass bekannt, aber ich habe Bock auf das Gespräch. Und das tut dem Podcast A ganz gut, weil es auch da ein Anspruch ist, dass ich selber Bock habe auf die Gespräche und auch Bock habe, mich selber herauszufordern. Weil wenn ich jetzt mit 100 Musikern rede, die Größenordnung egal, das ist ja mein Umfeld. Also ich lehne mich da nicht aus dem Fenster. Ich kann mit denen über irgendwas reden. So, und das, was habe ich mit Parcours zu tun? So, das finde ich halt dann, das macht dann Bock. Und seitdem, ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr happy. Es ist ein bisschen ernüchternd tatsächlich, wie einfach so, wie die Klickzahlen sind, aber es ist natürlich ein neues Format, was ich etablieren muss. Mhm. Aber keine Ahnung. Dann guckst du so, dieses All You Can Eat Weihnachtsmarkt-Video hat irgendwie 9000 Klicks und mein Podcast 80. Dann denkst du so, okay, die Leute wollen keine deepen Talks, aber es ist der Weg. Es ist der Weg.
Ja.
Man muss dranbleiben, das ist schwer.
Es geht immer weiter.
Es muss ja weitergehen, Leute.
Ja. Also ich merke das ja auch bei diesem Podcast. Wir haben eine super tolle Community. Wir haben eine Regelhörerschaft an Leuten, die immer da sind, die sich auf den Freitag freuen und die auch Feedback geben. Wir haben mal eine Folge, die ist besser. Das liegt vielleicht dann auch an einem Gast, der irgendwie tatsächlich ein paar Follower mitbringt und es teilt. Manchmal haben wir keinen Gast und die Folge ist nicht so gut. Aber ich glaube, also wir machen das natürlich für die Leute da draußen so. Ja. Ich mache das aber auch ein bisschen für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, es ist total wichtig, und da sind wir wieder am Anfang der Folge und deiner süchtigen App sozusagen,
ja,
und der One-Second-Alternative. Wie wichtig ist es denn für dich, dass 80 Leute hören oder 2000 oder 200.000? So, ich kann das nicht beurteilen. Natürlich, wenn da jetzt 80 Leute stehen irgendwie in der Statistik, dann denkt man so, okay, jetzt haben wir hier 2 Stunden gesessen, ich habe da einen halben Tag dran gesessen, noch das zu schneiden und mach mir Gedanken, irgendwie gibt es irgendwie ein Reel, was wir da raus produzieren können, dies, das, so, you name it. Ist es das wert für 80 Hörer und Hörerinnen? Und dann sage ich mir ganz klar, ja.
Ja.
Also, wenn ich nur einen von diesen Hörern da draußen motiviere, die Kamera in die Hand zu nehmen und Fotos zu machen oder jemandem erkläre, warum dieses Bild gut ist oder jemandem den Hinweis gebe, hey, sei stolz auf dein Foto, druck es aus, hängst dir an die Wand oder mach ein Fotobuch oder was auch immer, dann reicht mir das, um happy damit zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendjemandem in seinem Leben einen Schritt nach vorne gebracht oder ne, so. Und für mich ist es auch wichtig, weil es einfach schön ist und weil ich die Zeit genieße, jetzt mit dir, mit meinen Co-Hosts, die Gespräche aber auch von der Produktion oder die Kontakte, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, ja, ach krass, den höre ich ja auch, den Podcast, gerne bin ich da mal zu Gast, so, dann, das ist auch schön.
Und ich glaube, das ist auch der Anspruch, der für den Kopf wichtig ist, dass du das machst für dich und haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, nicht für andere und nicht, vor allem nicht mit dem Hinblick, okay, mit dem Ausblick, okay, das könnte sich finanziell vielleicht mal lohnen, weil mit dem Code KORO5, das, wenn du was Eigenes für dich machst, dann solltest du es für dich machen und nicht mit dem Ziel, das muss jetzt, ich muss jetzt berühmt damit werden oder so. Aber auf der anderen Seite freut es dich natürlich, wenn du dann auf einmal 500 Kommentare hast. So.
Klar.
Das ist natürlich cool, aber es ist natürlich auch so, wie Social Media funktioniert.
Genau.
Das muss man sich bewusst machen. Deswegen, ja. Ich mache das erstmal für mich und wenn es Leute interessiert, ist cool und es entwickelt sich. Ich merke, dass ich besser werde in solchen Gesprächen. Ich habe sowas ja vorher auch noch nie gemacht. Also mein erster Podcast war meine erste Folge. So. Deswegen, also das ist auch eine große Arbeit an mir selbst und das ist total schön. Und wenn es dann noch ein paar Leute erreicht und ich die dadurch inspirieren kann, dann, wie du sagst, dann freut man sich. Aber ich mache es halt erstmal nur für mich.
Das reicht auch.
Ja.
So. Wollen wir mal, ich habe hier noch so 3 Zitate von Fotografen und Fotografinnen aufgeschrieben, auf die du reacten hättest sollen.
Ja.
Aber irgendwie, das sehe ich gerade nicht. Wir sind eh schon an einem deepen Moment gewesen und sind da immer noch. Wollen wir mal über ein paar Fotos sprechen? Weil es ja ein Fotopodcast.
Genau, ich hab dir ein paar Fotos reingeschickt, die sind fast alle analog mit der Mühe 2. Ich muss gerade noch mal kurz in unseren Chatverlauf hier gehen, weil ich hab's gerade nicht mehr auf dem Schirm, was ich dir da geschickt habe.
Ich kann ja das erste Bild einfach mal beschreiben und wir hoppen einfach so ein bisschen wild durch, oder? Und du erzählst mir was zu den Bildern und warum und wieso. Wollen wir es so machen?
Ja, warte mal. Gut, ich habe die Fotos geöffnet.
Okay, auf dem ersten Foto, was ich jetzt beschreibe, sehen wir Licht.
Ja.
Wir sehen wahrscheinlich, würde ich sagen, portugiesisches Licht in Lissabon. Und wir sehen im Vordergrund einen Menschen, der in die Kamera guckt, der so ein bisschen nach vorne gebeugt in die Kamera guckt. Im Hintergrund sehen wir 3, 4 Leute, die hinter ihm stehen. Er ist so ein bisschen hart geblitzt, wie du das so schön gesagt hast, in die Fresse geblitzt. Wir sehen im Hintergrund die Gebäude, die einfach wunderbar von Licht in Szene gesetzt werden. Das sind keine architektonischen Meisterwerke, aber es sind einfach durch dieses Licht, es ist einfach trotzdem sehr, sehr schön. Das ist wahrscheinlich Joris, wenn ich das so richtig erkenne. Und das ist ein Bild, was du von ihm gemacht hast in Lissabon. Was ist die Geschichte hinter diesem Bild? Ist das ein Cover auch? Oder
das ist, was ist das? Erstmal ist es Joris, Grüße gehen raus, der schönste Mindener. Er wird wissen, warum. Joris kam mit seiner Band und wir haben den Auftrag bekommen, sein gesamtes Album visuell zu begleiten. Das heißt, Videos und Fotos zu organisieren. Und wir haben uns dann in der Nähe von Lissabon eine Villa gemietet und haben dann eine Woche alle zusammen dort gewohnt. Das heißt, Joris plus seine Band, die im Hintergrund steht, plus Management, plus jemand vom Label, plus wir als Bad Kids, plus Louis Jansch, ein sehr, sehr toller DOP aus Berlin, und haben uns dann da eingeschlossen und 2 Musikvideos produziert und ein bisschen Socials und unter anderem auch Artworks für Socials. Und dieses Foto ist dabei entstanden, haben wir am letzten Tag auf so einem Basketballplatz am Strand oder einem Fußballplatz am Strand. Eigentlich nur hat Louis als DOP hat so Slow-Mo-Social-Sachen gedreht und ich hatte meine kleine Knipse dabei und hab währenddessen, beziehungsweise auch während des ganzen Shootings, immer zwischendurch ein paar Pressefotos gemacht. Und da hat Joris tatsächlich einfach gerade in meine Kamera geguckt, um seine Haare zu richten, weil sich das so er konnte sich im Objektiv sehen in der Spiegelung, und ich habe kurz drauf gedrückt und das ist jetzt das offizielle Tourplakat, was deutschlandweit an jedem Bahnhof hängt und die jetzt auch nochmal nachproduzieren als offizielles Tourplakat, was man dann kaufen kann, weil es einfach, also es ist so ein ungewöhnlicher Moment, es ist so ein ungewöhnliches Foto und es fasst so diese Stimmung von Portugal und dieses Licht und es fasst alles so zusammen, es ist irgendwie so echt, also ich mag es ganz, ganz, ganz doll.
Was nimmst du dir aus diesem Moment mit, dass man DOPs haben kann und dass man Pläne haben kann und dass man Sachen vorbereiten kann, dass aber die echten Bilder, das authentischste Foto, das, was es jetzt am Ende geworden ist, als Visual für alles sozusagen, auch nicht planbar sein muss oder kann?
Ich nehme daraus, dass du am Ende ist es ein authentischer, echter Moment, den kann man nicht stagen. Das Foto ist in jeglicher Hinsicht unperfekt. So, also der Wolfgang von der Band sieht man gar nicht, weil Joris die seine Hand davor hat. Tobi im Hintergrund links guckt jetzt auch nicht so perfekt. So, es ist super angeblitzt. Die Hände von Joris sind fast tot. Aber es ist ein echter Moment und es ist, also man fühlt was bei dem Foto. Man denkt so, warum war ich nicht auch da auf diesem Platz? So, was ist da gerade passiert? Ich wäre da auch gerne. Und das ist einfach so entstanden. Das ist ein Foto, was ich, also ich habe, glaube ich, ich habe nicht viel fotografiert. Ich habe 20 Fotos gemacht da auf diesem Platz und das ist es am Ende geworden. Und ich freue mich natürlich, dass so meine Vision auch gesehen wird, weil für mich war das, ich habe das on set gesehen und dachte, das ist ein Cover, Mann. Das ist ein Plakat. Das ist es. we won't get better. Und dass das dann auch gesehen wird, ist für mich natürlich auch ganz toll.
Sehr nice. Wie war Joris' Reaktion drauf?
Joris hat das Foto auch instant extrem gefeiert. Ich habe ihm das dann auch nochmal, wir haben das dann nochmal den Himmel verlängert im Nachhinein, dass es auch im Hochformat funktioniert, wo wir dann halt, was ich vorhin auch meinte, sehr viel Weißraum haben in Anführungszeichen, weil das Foto besteht dann zu 80% aus Himmel und unten sind nur die Jungs und dann kann man oben auf den Himmel halt so die Tourdaten so machen. Es ist abseits davon auch ein sehr dankbares Foto, um es weiter zu verarbeiten und wir haben es alle sofort gefeiert und Joris ist ein ganz, ganz toller Künstler, ein sehr, sehr lieber Mensch und ich kann nichts sagen, außer dass wir eine unfassbar schöne Zeit alle zusammen hatten.
Du hast gerade gesagt, ihr habt es alle sofort gefeiert. Jetzt ist es ja ein analoges Bild.
Das ist das einzige digitale Foto.
Ach, das ist digital.
Das ist Leica Q2 plus so ein ganz alter Aufsteckblitz von Canon, den ich noch habe.
Ja, okay.
Aber ja, das ist das einzige digitale Foto, was ich dir geschickt habe.
Ja, nice. Sehr schön.
Dankeschön.
Ich habe es auch schon mehrfach gesehen in Köln. Auch hier in Bochum hängt es, glaube ich. Insofern hat es jetzt noch für mich mehr Impact und noch eine schönere Geschichte.
Das knallt halt geil rein, ne? Das ist ein Bild, oh, ich sehe das aus dem Zug und denk so, Alter, das ist ein cooles Foto einfach. Also ohne jetzt so sich selbst zu feiern, aber das ist sehr auffällig. Man fragt sich, was ist das? Also das ist geil, das mag ich.
Ja, und weißt du, was noch dazu kommt? Das hängt jetzt überall.
Ja.
Jetzt in einer Zeit, wo in Berlin es einfach eine Schwere hat.
Ja.
Und es ist Licht am Ende des Tunnels, wenn du das Bild siehst. So, oder?
Wir bringen ein bisschen Lissabon-Sonne in die graue Hauptstadt oder ins braune Land.
Oh.
Wow. Sorry. Ins graue Deutschland.
Dann gibt es ein Foto. Du hast noch 1, 2, 3, 4 weitere Fotos. 1, 2, 3 weitere Fotos geschickt, die ein Model auf dem Bild haben, eine Person. Aber ich möchte mit dir vor allem über das Foto sprechen, was wahrscheinlich die intensivste Geschichte erzählt. Wir sehen auf diesem Foto einen gedeckten Tisch und man möchte sagen reichlich gedeckt, aber nein, er ist reduziert gedeckt. Wir sehen ein Wasserglas unten links, wir sehen im Anschnitt einen Teller, eine Gabel, wir sehen in der Mitte des Bildes einen Teller mit Austern und der entsprechenden Soße, sagt man bei Austern Soße.
Vinaigrette.
Vinaigrette, vielen Dank. Ich esse nicht so häufig Austern. Wir sehen Oliven, wir sehen Brot, wir sehen Pfeffer und Salz und wir sehen das Wichtigste an diesem Foto. Völlig raus aus irgendeiner Kompositionsmatrix eine Hand. Eine Hand von einer Frau, den Teller mit Austern mit dem Mittelfinger gerade berührt. Und diese Hand hat einen Ring am Ringfinger.
Ja.
Und jetzt können wir ja 1 und 1 zusammenzählen hier in diesem Podcast nach dem Gespräch, was wir geführt haben. Erzähl mal.
Dieses Foto ist entstanden. Ich habe den Antrag Vivien gemacht in Cascais. Das ist eine halbe Stunde von Lissabon entfernt. Wirklich traumhafte Strände. Sieht aus wie dieses Big Sur, was ich vorhin auch gemeint hatte. Und ich habe das so richtig klassisch an einer Klippe am Meer gemacht. Wir haben uns abends verabredet. Wir haben so ein sehr gutes Meeresfrüchte-Restaurant gebucht und dann sind wir zu dem Restaurant gefahren und ich wusste schon die ganze Zeit, okay, heute wird's passieren und hatte den Ring halt die ganze Zeit dabei und es war halt warm und dieser Ring ist ja in so einer Schatulle und der macht so eine Beule. Das heißt, es ist halt random, wenn ich irgendwie das so in die kurze Hose packe und dann sind wir so los und ich habe mir dann so meine North Face Jacke angezogen und diesen Ring da drin versteckt und Vivi so, hä, wieso ziehst du denn die Jacke an? So, ist doch voll warm. Und ich meine so, ja, aber wir fahren zum Strand, ist bestimmt voll windig. Und sie so, ah, ja, macht Sinn. Hat sie sich auch noch ihre Jacke angezogen und ich dann den Ring so geholt, so in der Brusttasche versteckt. Und dann sind wir zum Restaurant gekommen und dann meinte ich so, ey, lass mal da zur Klippe gehen. Es sieht voll schön aus. Und es war den ganzen Tag relativ bewölkt. Und dann sind wir zur Klippe gegangen und sie schon so, hä, seit wann gehst du zu einer Klippe, um zu gucken? Weil so innehalten, es muss ja weitergehen, ist ja nicht so meins. Dann sind wir da so hin und ich hatte mir im Vorfeld halt so einen riesen Zettel überlegt, was ich alles sagen will und wie ich es machen will und hab dann alles vergessen und meinte dann so, ey, ich habe so gesagt, ey, du weißt, es ist nie der richtige Zeitpunkt und dann habe ich mich so umgedreht und dann habe ich gesehen, dass dieses Meeresfrüchte-Restaurant so eine Glasfront hatte zum Meer und uns so 100 Leute angeguckt haben. Und dann war ich so, ach du Scheiße. Dann war ich so, ja, lass mal nochmal so 20 Meter weiter nach rechts gehen. Da ist so ein Gebüsch, da ist bestimmt noch schöner. So, dann sind wir da hingegangen und dann standen wir da und ich habe geguckt, okay, sieht uns jetzt keiner. Und dann habe ich gesagt, so, ey, du weißt, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Aber so, ich bin mir sicher, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Und dann habe ich mich hingekniet und sie guckt mich an und ihre erste Reaktion war nur so, nein, 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 nein. Und ich so, und ich habe in der Zwischenzeit habe ich so versucht, ich habe den Reißverschluss von meiner Jacke nicht aufbekommen und ich fummel so die ganze Zeit an meinem Reißverschluss rum und ich habe an ihrem Gesicht gemerkt, dass sie denkt, ich verarsche sie. Und ich war in dem Moment noch so, okay, ich könnte jetzt einfach sagen, so Prank, haha, lass essen gehen. Und dann ging der auf und dann habe ich so, ey, willst du mich heiraten? Und dann hat sie mich angeguckt und meinte so, natürlich will ich dich heiraten. Und hat sich hingekniet und dann große Tränen und hat noch ihre Eltern angefacetimed, die ich vorher um ihre Hand angehalten habe, wo ich vorher um ihre Hand angehalten habe. Es war ganz toll. Und da muss man sagen, Vivi und ich sind halt beide so sehr, sehr emotionsgeladene Menschen. Und dann ist sie halt diesen Ring auf dem Finger wie eine Wahnsinnige in dieses Restaurant gerast. So, Tür auf. I'm fucking engaged, Champagne! Und alle so, what the fuck? Und dann haben wir da Champagner bekommen und diesen Austernteller und alle haben es voll gefeiert und alle haben applaudiert. Und dann habe ich einfach abgedrückt mit der Mühe 2 und Blitz auf diesen Tisch und dieses Foto und das erzählt alles für mich von diesem Tag. Und das ist auch tatsächlich das Motiv für die Einladungskarte zu unserer Hochzeit, ist dieses Foto.
Geil, ja.
Und das ist ein Foto, das würde ich mir aufhängen, weil das funktioniert auch ohne Kontext. Das ist einfach ein gutes, ein schönes Foto. Also,
ja. Lustig, wäre genau meine Frage gewesen. Warum hängt das nicht bei euch? Ja, zumindest am Kühlschrank.
Zumindest am Kühlschrank. Am Austernkühlschrank.
Sehr schön. Ach Mensch, Gänsehaut.
Ja, es war, also die Geschichte geht noch 3 Stunden weiter, aber erzähle ich dir nochmal privat.
Ja, mach das.
Ich war einfach froh, dass dieser Ring endlich weg ist, weil wir waren ja mit dem Bulli unterwegs und ich hatte 2 Monate diesen tollen Ring im Auto in so einer Festplattenkarton und so, bitte, und lass mal nicht hier wild campen, lass mal im Hotel parken, bitte.
Oh Mann. Aber hat sie das nicht geahnt?
Gar nicht geahnt. Ich habe aber auch, ich habe das so krass geframed, weil ich immer gesagt habe, hey, guck mal, wann kommt denn endlich mal mein Antrag? Du bist doch eine moderne Frau, wir sind doch im Jahr 2025, ist doch so altbacken, dass der Mann den Antrag macht. Oder das habe ich 2 Jahre lang vorbereitet. Also sie hat gar nicht mehr damit gerechnet.
Sehr gut. Komm, dann sprechen wir noch über die 3 anderen Fotos.
Ja.
Das machen wir in einem Rutsch, weil es ist ein und dieselbe Person.
Es ist Vivian, meine Verlobte, by the way.
So, genau. In Portugal.
In Portugal. Wir haben sie modelt auch, wir haben für ihr Lookbook geshootet und für mich waren das einfach so, das erste, wo sie auf dieser Treppe sitzt, das ist so dieses portugiesische Licht in a nutshell, einfach wie es fällt, so halb im Schatten, halb Dings. Aber auch diese Dynamic Range, wenn man jetzt mal technisch gehen will, das ist nämlich aus diesem Negativlabor in Lissabon, die das entwickelt haben. Das ist so crisp und da sind so viele Details, selbst in den Schatten, in den Highlights. Es ist einfach ein tolles Foto, aber es ist auch ein unfassbar guter Scan. Und deswegen bin ich damit ganz, ganz, ganz happy und ich finde das fast Portugal sehr zusammen, weil es irgendwie wunderschön ist, aber gleichzeitig auch sehr dreckig.
Ja, es ist so rough und trotzdem stylisch und das liegt aber natürlich eben, wie du auch gesagt hast, am Licht. Ich finde an diesem Foto, wenn wir jetzt nochmal so über Komposition sprechen und sowas, hat es halt auch einfach sehr viele coole Linien, die man sehen kann, die hin und weg führen so. Wir haben im Hintergrund, im dunkleren Bereich, im Schatten haben wir so eine Treppe, die rechts hoch raus aus dem Bild geht. Aber wenn man sie runtergeht, geht sie genau auf Vivian zu, sozusagen, auf ihren Kopf. Also sie führt genau dahin.
Und dann haben wir ihr Bein auch extra so hochgelegt, dass quasi die Treppe genau. und das Bein so eine Linie bilden. Das fand ich toll.
Ja. Ja. Und dann die Schatten führen eben auch immer noch so, also es ist einfach es pleased das Auge sehr, dieses Foto. Ne? Also es ist so, es passiert viel. Es ist jetzt kein total ruhiges Bild, aber es ist auch nicht so, dass man anfängt, in den Augen zu zittern, weil man nicht weiß, wo man hingucken soll, sondern es ist schon sehr klar strukturiert und
ja, und Styling und Make-up war halt natürlich auch, wie es der Zufall will, ist es alles auch noch so Ton in Ton mit ihrem Dress. Ich glaube, hätte sie jetzt was Rotes an oder so, wäre es ein ganz anderes Foto, aber sie fügt sich so perfekt in die Szenerie ein, irgendwie. Und das fand ich so spannend. Genau, und die zwei anderen Fotos sind dann eher tatsächlich so Schnappschüsse, aber die für mich auch so sehr das Licht einfangen, was du in Portugal hast, und auch einfach die Schönheit von analoger Fotografie irgendwie, ne? Das mit dem Lensflare ist absolut unperfekt. Man sieht, nee, aber es hat trotzdem dasselbe Gefühl wie das Joris-Foto, weil du fühlst was.
Ja. Genau, ihr Gesicht erkennt man fast gar nicht, yeah. weil es komplett ausgebrannt ist. So, der Horizont ist total schief. Man hat das Gefühl, das Wasser platscht gleich links raus. Und trotzdem ist genau das ja die Dynamik in diesem Bild, so, dass man da so ein bisschen gefordert ist, nochmal drauf zu gucken. Und ich glaube, Vivian ist auch gar nicht richtig scharf, ne? Sie ist so ein bisschen, die Schärfe ist eher hinten bei der Welle, wenn ich das richtig sehe.
Tatsächlich, ja.
Und trotzdem ist es einfach ein Moment irgendwie, ne? Und das ist sicherlich auch kein Foto, was das einzige Foto von diesem Shooting sein könnte. Aber als Teil einer Serie, eines Storytellings, ist es super wertvoll, dieses Bild.
Voll. Also ich glaube, meine Fotoauswahl basiert sehr auf dieser analogen Point-and-Shoot-Kamera heute, weil ich irgendwie, die macht halt, also, das ist wirklich so ein verlängerter Arm, und dann kommt da sowas bei raus. Es ist wirklich, also diese Fotos schaffen es für mich, Portugal einzufangen, so wie ich das, ja. so wie ich das erlebt habe für mich.
Genau, und das letzte Bild ist eben ein Porträt von ihr, sehr klassisch, so am Strand. Im Hintergrund sieht man noch ein Stück von dem Küstenbereich, von den Klippen. Links sieht man das Meer, was so reinkommt und sich zurückzieht. Und es ist einfach das könnte auch wirklich, wirklich gutes Foto sein, so Editorial für ein Magazin, ne? So muss man sagen.
Dankeschön. Ja, und das war im Prinzip, sind die beiden Fotos in einem Zeitraum von 5 Sekunden entstanden, ne? Ich bin einmal um sie rumgegangen, da ist das Lensflare-Foto und davor ist das entstanden. Irgendwie auch ganz, ganz interessant, wie man auch, ja klar, also wenn man jetzt Licht anfängt zu lesen oder zu verstehen, das sind zwei komplett unterschiedliche Fotos, die aber für sich jedes in sich funktioniert und was aussagen, so, ne? Und das ist einfach nur, ich als Fotograf habe mich 1,5 Meter bewegt und du hast zwei komplett unterschiedliche Geschichten.
Total.
Einmal ein Cover und einmal ein
Storytelling.
Ein Pinterest Foto oder ein Fotoalbum damals Foto.
Sehr schöne Bilder.
Vielen, vielen
Sehr
Dank.
Sehr schön. Ich habe Sehnsucht nach Portugal.
Müssen wir zusammen dahin?
Ja, lieben gerne.
Ich lieb's ganz, ganz doll.
Also Tolga wohnt ja in Portugal. Mhm. Den wollte ich auch immer mal besuchen. Liebe Grüße an der Stelle. Und dieser Workshop, den wir da gemacht haben, das war ja auch sehr bewusst eben ausgewählt, ja. wegen des Lichtes. Und es hat alles versprochen und alles gehalten, was es so irgendwie verspricht und was ich mir gewünscht habe.
Du, für die Leute, die noch nicht in Lissabon waren.
Fantastisch.
Das ist eine Stadt, du kannst dich da komplett verlieren, weil jede Ecke, jede Häuserfassade ist so unfassbar schön und toll und du entdeckst überall was, und das ist aber von so einer mediterranen Schönheit, die man sonst gar nicht kennt, und es hört nie auf und alles ist irgendwie schön, aber auch rough. Es ist unfassbar gutes Essen. Es ist eine ganz, ganz dankbare Stadt. Du kannst die Kamera im Prinzip aus dem Fenster schmeißen und das sieht geil aus. So, also es ist wirklich toll. Und dann fährt da noch diese pittoreske Mini-Mini-Straßenbahn überall durch und überall Palmen. Das ist Wahnsinn. Also die ist absolut pittoreske Stadt.
Absolut. Wobei ich auch weiß, dass Porto zum Beispiel auch wunderschön ist. Und ich glaube, es liegt einfach grundsätzlich. Portugal ist einfach,
voll,
einfach ein Traum.
Es ist ein ganz, 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 ganz tolles Land. Alle können Englisch. Das ist auch ein sehr großer Faktor, was du in Frankreich zum Beispiel nicht hast. So. Oder in Spanien. Das ist, also, ist ein perfektes Reiseland für Fotografen, ist Portugal.
Den Tipp habt ihr, glaube ich, schon häufiger hier gehört. Schon häufiger habt ihr auch Mischa hier gehört, nämlich jetzt das zweite Mal. Und yes, ich glaube, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind wir bei 1,5 Stunden.
Ja.
Und es war, du merkst, ich binde gerade unser Gespräch ab, aber
das ist okay.
Ich glaube, ungeplant war es wieder total toll. Ich möchte sehr gerne das, was du vorhin gesagt hast, dass wir uns auch häufiger mal unterhalten.
Ich verspreche dir dann aber auch in Person. Ich glaube, in Person ist noch schöner. Lass uns das gerne machen.
Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch.
Vielen, vielen Dank dir.
Ich habe jetzt gerade noch mal so drüber nachgedacht. Ich habe selten mich on air so reflektiert über mich unterhalten oder mich mit mir selbst beschäftigt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das finde, aber das werde ich dann
gleich
mir anhören.
Gleich so an der Wand, so zum Hospitalismus mit Hilfe.
Nee, aber also das ist ja das, was ich auch, wir haben ja gesagt, das ist ja auch was ich für mich mache, und ich glaube, es ist auch wichtig, mal ein bisschen tiefer reinzuschauen und auch mal Sachen auszusprechen, die man vielleicht sonst nur in einem Journal hat oder vielleicht auch verdrängt, weil es nicht bequem ist oder sowas. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du mir zugehört hast. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir deine ganzen Geschichten erzählt hast.
Dankeschön, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird so der Hotel Matze macht doch einmal im Jahr mit Benjamin von Stuttgart-Barre diese krasse Deep-Folge, die immer so 8 Stunden geht. Wir sind Matze und Benjamin von Stuttgart-Barre der Fotografie hier. Einmal im Jahr kommen wir zusammen. Und
ich habe mit Benjamin von Stuttgart-Barre mal im Schauspielhaus Bochum mit Matthias Hartmann, damals war ja der Intendant, den Weißbierkühlschrank geleert.
Als er noch getrunken hat.
Ja, das war
wild wahrscheinlich.
Wild. Es war sehr wild. Es war unfassbar spannend, wild. Ich kann mich aber leider nicht mehr an alles erinnern.
Ich glaube, Benjamin von Stuttgart-Barre kann sich an sehr viel nicht mehr erinnern. Deswegen gut, schön, dass er gesund ist.
Absolut. Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich.
Ich dir auch.
Ihr da draußen, ich begrüße euch jetzt am Ende der Sendung. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch was gegeben. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß, vielleicht auch ein paar Erkenntnisse. Und das würde mich freuen, wenn ihr die Folge mögt. Teilt sie sehr gerne mit Leuten, die sie hören sollen. Meinetwegen bei Instagram, meinetwegen in euren WhatsApp-Gruppen. Wo auch immer ihr sagt, da teile ich gerne guten Content. Wenn das so ist, dann freue ich mich. Lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt uns einfach auch mal eine Direct Message, wie ihr die Folge fandet. Denn das finde ich immer total wertvoll, eure Meinung dazu zu hören. So, Mischa, in diesem Sinne, danke für deine Zeit.
Danke dir.
Und ich ich freue mich, dass zwischen uns kein Stillstand ist, sondern dass wir irgendwie immer so um uns her schwirren und Kontakt haben und beobachten, wie es uns geht und was wir machen. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und lass uns das wirklich regelmäßig machen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr Never Meet Your Idols mal abcheckt, wenn ihr mehr von mir hören wollt. Und ansonsten kann ich nur sagen, was ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt habe: Bleibt neugierig.
So ist es. Und ich sag, wie immer, geht raus, macht ein paar schöne Fotos und bis zur Episode 106. Wir hören uns. Ciao.